ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr da seid. Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Also, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine Sendung, die, ja, wie soll ich sagen, die natürlich wieder ein bestimmtes Thema behandelt. Obwohl, wir haben eigentlich zwei Themen. Wir haben einen kleinen Beitrag zu Anfang. Da werden wir uns gleich nochmal ein bisschen hier mit der Frankfurter Situation auseinandersetzen. Aber ganz konkret, wir werden uns heute ein bisschen über die modernen Sachen unterhalten. Ach, das Internet, ihr wisst doch, wie das funktioniert. Computer sind doof. Also, wir haben uns ein bisschen umgehört. Es war inzwischen den Jahren eine Großveranstaltung des CCC, des Chaos Computer Clubs. Das ist im Prinzip so eine, ja, wie würde man sagen, Hackervereinigung hier in Deutschland. Naja, die haben eine Großveranstaltung, da treffen die sich einmal im Jahr, was weiß ich, 8000 Leute kommen zusammen oder 6000 oder frag mich nicht. Also, ziemlich große Sache war dies ja in Hamburg zwischen den Jahren und da werden wir ein bisschen was zu hören. Zuvor werden wir jetzt uns aber noch mal ein bisschen zu unterhalten zum Thema Frankfurt und Wohnen und Wingertstraße. Wir haben uns ja zu dem Thema schon mal unterhalten, und zwar als dass es da ein Haus gibt, das in der Situation ist, dass der Vermieter bestimmte Pläne hat und die Mieter bestimmte Pläne haben und die Pläne nicht übereinander passen. Insofern ist das auch ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine symptomatische, stellvertretende Situation, weil natürlich gibt es jetzt die Situation in der Wingertstraße, aber es wird auch andere Mietshäuser geben in Frankfurt, wo das ähnlich ist. Also man kann sagen, das ist ein Haus, das ist hier in Frankfurt, das wurde 58 gebaut und eigentlich kann man sagen, da wohnen Leute drin, die sind damit mehr oder weniger zufrieden, was da passiert. Aber der Vermieter möchte da sozusagen mit dem Haus eigentlich ganz andere Sachen machen. Der hat da größere Pläne vor. Und eine Methode, die jetzt angewandt wird, ist zu sagen, naja, man macht die Außenbedingungen für die Mieter eher ungünstig. Das bedeutet, da werden Reparaturen angefangen, die nicht fertig gemacht werden. Da werden Mieten planlos erhöht. Da werden Sachen sozusagen für die Mieter so ungünstig wie möglich gestaltet, irgendwelche Sanierungen oder doch nicht Sanierungen oder Sanierungen, und danach ist die Miete erheblich teurer, was sich dann manche auch nicht mehr leisten können. Bei uns war es jetzt so, unser Kollege hier aus der Redaktion war neulich vor Ort, 17. Dezember haben die sich getroffen und haben auch gesagt, ja, wir müssen noch ein bisschen drauf aufmerksam machen, das geht nicht so, wie das hier läuft, dass die Leute da, was weiß ich, im Kalten sitzen oder im Nassen sitzen und das durchs Dach reinregelt. Also, wir haben uns ein bisschen umgehört. Wir hören jetzt sozusagen konkret Frankfurt-Wingertstraße eher exemplarisch für die Situation, wie die Wohnsituation sich teilweise hier in Frankfurt auch entwickelt. Das sind bestimmt nicht die einzigen in diesem Mietshaus. Wir hören ein bisschen rein und hören mal so, wie die Lage ist.
Wir befinden uns in der Wingertstraße 21 im Ostend und hier findet heute eine Demonstration direkt vor dem Haus statt, oder eine Kundgebung. Hier haben sich für mehrere Personen eingetroffen, für das mal so sagen zwischen 50 und 100. Und hier demonstrieren die Bewohner des Hauses gegen ihren Eigentümer. Das ist dann genau die Situation. Ihr kämpft ja schon seit mehreren Jahren. Die Situation hat sich ja in letzter Zeit ja nochmal verschlimmert. Erzähl doch mal.
Also wir sind ja schon seit 2,5 Jahren damit beschäftigt, uns gegen die Luxussanierungspläne unserer neuen Hauseigentümer zu wehren. Die vorhaben, unser ehemals ganz normales, tolles Frankfurter Miethaus umzuwandeln in Luxuseigentumswohnungen, inklusive Penthouse, Außenaufzug, Milchglasbalkone und so weiter. Das zieht sich jetzt schon sehr in die Länge. Das schreckt uns aber nicht. Wir sind nach wie vor fest entschlossen, uns hier nicht verdrängen zu lassen. Und gerade die Zustände, wie man sie jetzt hier sieht, mit eingerissenen Wänden, fehlendem Dach, Schuttbergen im Hof und ich weiß gar nicht was, halten uns nicht davon ab. Ganz im Gegenteil, es bestärkt uns eigentlich nur in unserem Vorhaben und unserem Willen, das nicht mit uns machen zu lassen.
Heute ist ja der 17. Dezember, das heißt, jetzt beginnt auch langsam der Winter. Ihr habt kein Dach.
Ja, wir haben in 4 Wohnungen des Hauses, verteilt auf 2 Stockwerken, nee, eigentlich 3, offenstehende Außenwände. Wir haben nur noch ein halbes Dach, es regnet ins Treppenhaus. Wir sind seit einer Woche massiv damit beschäftigt, sowohl gerichtliche Entscheidungen zu erwirken, als auch der Bauaufsicht auf die Füße zu treten, weil man ja eigentlich als normal denkender Bürger und Mieter dieser Stadt sich nicht vorstellen kann, dass es rechtens sein soll, dass wir eine Woche vor Weihnachten ohne Dach leben oder nur mit einem halben Dach und dass es vom Dach bis in den Keller reinregnet im Zweifelsfall. Das leuchtet uns nicht ein und wir sind nicht bereit zu akzeptieren, dass wir immer gesagt bekommen, ja, die Herren haben halt eine Baugenehmigung und damit ist die Sache gegessen. So ist es nicht und deswegen stehen wir heute hier, um ganz öffentlich zu sagen, dass wir nicht gewillt sind, das so zu dulden.
Kannst du vielleicht einen kurzen Einblick über die rechtliche Lage da geben?
Naja, wir haben letzte Woche Samstag in einem Eilverfahren als Mieter eine sogenannte einstweilige Verfügung erwirkt, die uns erlauben wird, die sachgemäße Abdichtung des Daches, das jetzt fehlt, zu erzwingen. Und das werden wir auch tun. Die genauen Schritte, ab wann, wo, was, das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Aber wir werden da nicht locker lassen. Wir sind auch in Gesprächen mit der Bauaufsicht Frankfurt. Morgen um 13 Uhr haben wir einen Termin mit der Leiterin der Bauaufsicht. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dort auch zu hören bekommen, dass wir auf einer Baustelle leben und uns dran gewöhnen sollen.
Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und hoffe noch einen guten Kampf fürs nächste Jahr.
Danke, das können wir wohl gebrauchen. Dankeschön.
Danke auch, tschüss.
Danke. Ja, ich meine, guck dir die Scheiße an. Das ist doch Hammer, oder?
Schutt.
Ja, Schutt. Ja. Scheiß Schutt. Ja. Unser kleines Schrottihaus, sagen wir immer.
Das war für euch der Andreas von Radio X vom ABS-Magazin. Ich war hier vor Ort in der Wingertstraße 21 und habe hier mit einer Bewohnerin des Hauses gesprochen, die sich hier gegen den Eigentümer wehren. Vielen Dank.
Jo, naja, hätte das der Kollege Weil und Brecht, hätten die das gehört. Naja, man kann sagen, man konnte es erkennen. Das war aus der Dreigroschenoper und der Haifisch mit seinen Zähnen, beziehungsweise eigentlich was anderes gemeint, dass der Mackie das Messer hat, dass er im Verborgenen. Naja, also, wir bleiben an dem Thema dran und werden da bestimmt auch in Zukunft noch mal ein bisschen uns das genauer angucken, was geht da, was passiert da, wie bewegt sich die Lage, weil letzten Endes ist es eine Situation, die viele Mieter hier in Frankfurt auch treffen kann und insofern, ja, muss man mal gucken.
ABS-Magazin, nicht zu bremsen!
ABS-Magazin!
Hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin, jede Woche Mittwoch 16 bis 17 Uhr bei Radio X, eurem Frankfurter Lokalradio. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr zuhört. Tja, also wir hatten jetzt schon ein bisschen einen kurzen Teil unserer Sendung, aber jetzt kommt eigentlich der Hauptteil, über den wir uns unterhalten wollen. Und zwar Computer. Computer sind doof. Computer, mit denen kann man alles Mögliche machen. Die sind universale Werkzeuge und da kann man eine Menge Faxen mitmachen. Es gibt in Deutschland einige Leute, die sich damit beschäftigen, was man mit Computern alles machen kann und auch was man mit Computern machen kann, was vielleicht gar nicht so richtig vorgesehen ist. Also zum Beispiel, wie sagt man landläufig? Ich glaube, Hacken ist der Begriff. Also, wir werden uns ein bisschen unterhalten über die Möglichkeiten, die es da gibt, weil es gibt in Deutschland eine Organisation, einen Verein, eine Gruppe von Leuten, die sich ja darum kümmern, was kann man mit den Computern machen. Das ist der CCC, der Chaos Computer Club. Die sind in Berlin, das heißt, eigentlich sind die deutschlandweit in verschiedenen Orten. Und die machen einmal im Jahr die große Sause, da treffen sich alle, da gibt's Vorträge, da wird gebastelt, geschraubt, gelötet, beleuchtet. Also da gibt's die dollsten Sachen. Diese Veranstaltung war jetzt wieder in Hamburg gewesen, zwischen den Jahren. Und ich habe jetzt hier einen Studiogast, der war dort? Nein, sie war dort. Hallo Tine, ich grüße dich.
Hallo Michael.
Ja, also du warst ja bei dem Chaos Communication Congress, so nennt sich die Veranstaltung ja offiziell, du warst dort gewesen. Was war denn so überhaupt dein Eindruck? Wie war es denn so?
Also der 32. Chaos Communication Congress, der wird dann auch immer 32C3 abgekürzt. Der war in Hamburg im Kongresscenter, der heißt normalerweise CCH, also Kongresscenter Hamburg. Und allein für diese paar Tage im Jahr wird es komplett umbenannt. Das ist nämlich wirklich der Chaos Communication Kongress. Das sieht man auch draußen schon am Emblem. Das H ist überklebt, das ist ein drittes C dorthin gesetzt und das leuchtet oben auf diesen sehr betonpalastartigen Gebäude. Man muss sich so ein Gebäude des Brutalismus vorstellen, also sehr viel Beton, sehr, sehr groß, sehr verwinkelt innen drin, mehrere Tagungsräume, einer bis um, ich glaube, 2.000-3.000 Leute passen da rein, andere Räume sind da auch, es gibt verschiedene Ebenen, die teilweise über Fahrstühle oder Treppen miteinander verbunden sind und über dieses ganze Gebäude haben sich mehrere tausend Menschen verteilt, haben an Tischen Arbeitsgebiete aufgebaut und beziehen das komplett mit Technik, mit Kabeln, mit Computern, mit Laptops, mit allen möglichen Teilen und nicht nur, dass da überall Technik rumliegt und fliegt, sondern an den Wänden, an den Decken, an den Böden wird alles auch noch dekoriert, verschönert, es blinkt in allen möglichen Farben, es ist alles in Grün oder in Rot also dieses ganze Gebäude wird eigentlich so ein bisschen verzaubert für 4-5 Tage.
Mhm. Ein so ein Motto, das ich ja schon ein bisschen mitbekommen habe, ist unter diesen Hackern, die sich da zusammentreffen, also Hacker im Sinne von Leute, die am Gerät was machen wollen, eines dieser Mottos ist Spaß am Gerät, oder?
Ich glaube gar nicht mal nur Spaß am Gerät, also weil mich Spaß am Gerät, das haben ja auch schon die Bastler. Der Hacker, der ist einer, der dann das Ding auch umfunktioniert. Das heißt, Dinge mit Technik erreicht, für die Technik vielleicht ursprünglich gar nicht gedacht war. Und dieses Hacken geht ja auch ohne Technik. Also wenn ich mir so einen Chip nehme und Einkaufswagen vom Supermarkt befreie, dann mache ich ja etwas mit diesem Schlitz, fürs Geld, für das gar nicht gedacht war. Also sozusagen Dinge umfunktionieren und das natürlich im großen Stil mit Technik und Computer und das machen dann natürlich Hacker. Und die treffen sich da schon seit, also wie man ja gehört hat, 32, also zum 32. Mal und seit etwa 4 Jahren dann auch in Hamburg. Vorher war das in Berlin und ganz, ganz am Anfang war das auch schon mal in Hamburg gewesen.
Stimmt, da hat ja wohl auch der CCC seine Ursprünge da in Hamburg gehabt. Ich erinnere mich, da gab es diese Veranstaltung, das war zu einer Zeit, als es noch erlaubt war, also üblich war, Computer mit C oder mit K am Anfang zu schreiben. Schon lange her. Also, diese technische Seite, aber es gibt ja auch so eine gesellschaftliche Seite, oder? So eine gesellschaftspolitische, ich weiß nicht, aber so eine Seite, nicht nur, da gibt es Geräte, mit denen kann man was machen, die kann man umfunktionieren, sondern auch die Frage, warum machen wir das? Oder was kann man damit erreichen?
Na, ich glaube, einer der Gründe, warum ich überhaupt mittlerweile zum Chaos Communication Kongress gehe, ist, dass sich dieser Kongress gewandelt hat. Ich bin keine Hackerin, ich gehöre keinem Verein oder keinem Erferkreis des Chaos Communication Clubs an. Und trotzdem interessiere ich mich für diese Themen, ich interessiere mich für bestimmte Teile von Nerdkulturen und fühle mich auch bestimmten Ethiken oder programmatischen Ausrichtungen vom CCC, und damit meine ich jetzt den Club, sehr, sehr verbunden und interessiere mich, was sie tun. Ich finde die politisch total wichtig, auch als Stimme und auch also sozusagen als Organe in der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, es geht vielen anderen Menschen mittlerweile ebenso, die nicht Programmierer, nicht Coder, die nicht so IT-Experten oder Expertin sind, die sie aber mittlerweile für digitale Ethik, Online-Ethiken, für Netzpolitik interessieren und die einfach sehr neugierig auch sind, da hinzugehen und da mehr kennenzulernen und auch Menschen kennenzulernen.
Du sagst, Ethiken oder auch Grundeinstellungen könnte man das vielleicht auch nennen. Man hört ja aus der Ecke des CCCs oft Sachen, die man sonst nicht so hört. Also weder von Behörden noch von Institutionen noch in der Mainstream-Presse. Die haben ja schon eine ganz andere Sichtweise, die manchmal, ich sag mal, von so einer bequemen Sichtweise doch teilweise sehr stark abweicht, oder?
Das ist ja auch möglich. Also ich meine, wir sitzen hier im Bürgerradio, auch hier können Meinungen gesendet werden, die vielleicht nicht im Mainstream-Presse zu hören sind. Und das ist natürlich auch die Aufgabe von solchen zivilgesellschaftlichen Vereinen und Clubs und Organisationen, auch als Kontrollorgan zu funktionieren. Und so, also das ist sozusagen eine Seite auf den CCC, den ich sehr, sehr schätze. Also auch nochmal zu gucken, wie funktioniert denn das tatsächlich mit Demokratie und Gesellschaft, insbesondere wenn man die Funktion, die Technik und Computer mittlerweile bei uns einnehmen, reflektiert. Und da sind die auch sehr, sehr wichtig. Und ich schätze das sehr und versuche das, also würde sozusagen auch sagen, indem ich da hingehe, unterstütze ich das auch.
Jetzt gibt es da bei der Veranstaltung, also bei diesem Kongress, ja so diese Vorträge, also teilweise in großen Sälen, international, auf Englisch, mit Simultanübersetzung, allem GG. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man in kleinen Workshops Sachen ausprobiert, Sachen bastelt und natürlich auch sich wiederzutreffen. Was waren so dein Schwerpunkt? Also hast du Vorträge in den großen Sälen gesehen?
Dieses Jahr so gut wie kein. Also das war jetzt mein zweiter Kongressbesuch. Ich war schon mal beim 29C3, das war der erste in Hamburg. Und dort war es tatsächlich so, dass ich eigentlich die ganze Zeit in diesen Vortragssälen gesessen habe. Also ich brauchte auch diesen Kongress, um überhaupt mal zu verstehen, wie so ein Kongress funktioniert und mich zu orientieren und zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Und dieses Mal war es eigentlich ganz anders. Also ich war vielleicht maximal zweimal in Vorträgen, einmal im ganz großen Raum, dann nochmal im kleineren und bin da auch gar nicht so lange geblieben. Und ich habe eher in Assemblies gesessen oder ich war im Partybereich oder ich war in irgendwelchen Sondertreffen, also so eher ganz so Mini-Treffen von ganz kleinen Interessensvereinigungen und habe Menschen getroffen, mich mit Menschen unterhalten, habe selbst viel an meinem Rechner gesessen, auch Dinge bearbeitet und das war wirklich nochmal ein ganz anderer Blick darauf. Das kann man auch machen, weil ich natürlich auch weiß, die ganzen Vorträge, die es so gibt, die werden ja auch aufgezeichnet, live gestreamt und können später auch im Internet nachgeguckt werden. Das heißt, ich muss gar nicht alles da vor Ort sehen. Es gibt auch genug Leute. Also beim ersten Kongress waren da irgendwie 3000 Leute da und ich fand da schon als ziemlich voll. Also voll nicht, weil das Gebäude kann sehr viel mehr fassen, das wissen wir jetzt. Aber ich fand, das war eine Menge Menschen. Aber mittlerweile sind da über 12.000 Leute versammelt. Also das sind wirklich wie eine Kleinstadt, die dort 4 Tage zusammenhängen und unglaublich umsichtig miteinander umgehen.
Oh, doch so viele, das ist ganz schön. Inzwischen ist ja auch das Videostreaming und das Angebot so super ausgebaut. Also zum einen, dass es von allen Vorträgen oder fast allen Vorträgen einen Video-Livestream gibt, der stabil funktioniert. Und die Mitschnitte dieser Livestreams gibt es dann auch ziemlich schnell dann online. Also man kann am selben Tag noch nachmittags schon gucken, was man vormittags verpasst hat. Das macht es ja ein bisschen, wie soll ich sagen, die Schwelle oder das Bedürfnis, dann zum Kongress zu fahren, muss ja dann aus anderen Aspekten kommen. Weil wenn man nur die Vorträge hören will, kann man das von zu Hause tun. Aber es gibt ja auch andere Aspekte, die dort einfach viel besser funktionieren.
Genau, und ich habe ja noch gar nicht richtig angefangen zu beschreiben, was ich mir da angeguckt habe. Also ich habe das jetzt nur so kurz zusammengefasst. Also wenn man erstmal so reinkommt, es ist halt ein Kongresscenter, der Eingangsbereich ist mit Rolltreppen und einem weiten Foyer. Und wenn man dann schon mal in die erste Etage hochfährt, dann ist alles in rotes Licht getaucht. Und rechts und links gibt es Tische, wo Leute mit ihren Rechnern sitzen. Und unter Umständen ist es auch erstmal ein bisschen desorientierend, weil man auch gar nicht weiß, wo gehe ich hin, was sind das alles für Leute. Meistens gibt es dann aber auch so kleine Tischschilder oder Fähnchen, die von oben hängen. Und dann sieht man solche Sachen, dass das irgendwelche Hackspaces quer aus der Republik sind, irgendwelche Vereinigungen, irgendwelche besonderen Bastelinteressen, die sich da zusammengefunden haben, irgendwelche obskure Linux-Gruppen oder also alles Mögliche hat dort auch Tische, wo die zusammensitzen. Dann kommt man schon an dem Deckt-Corner vorbei. Man kann nämlich, wenn man ein Deckt-Telefon mitnimmt, das dort anmelden und hat dort ein Festnetztelefon permanent dabei, sodass es so eine Art Haustelefonsystem zwischen
ist ein schnurloses
den, genau, Telefon. Genau, ja. Du hast ein schnurloses Telefon und du registrierst deine Nummer und dann kannst du, und das macht man meistens über Twitter oder über das Wiki, es gibt auch ein Wiki, wo man sich als Nutzer eintragen kann, dann findet man auch andere Besucher des Kongresses und dann kann man da auch seine Telefonnummer hinterlegen, sodass man tatsächlich auch dort jederzeit über dieses Telefon kostenlos erreichbar ist. Ansonsten geht auch sehr, sehr viel bei Twitter. Also es wird sehr viel unter den Hashtag 32C3 getwittert. Das kann man auch noch gut nachlesen. Wenn man dann so weitergeht, dann verändert es sich nicht so unglaublich, sondern es sind weiterhin diese Tischdörfer, die da so Dorf aneinander stehen. Der nächste Bereich ist auch nochmal so eine Zwischenebene, die ist grün. Das ist die, in der ich eigentlich die ganze Zeit rumgehangen habe. Da sind zum einen mehrere 3D-Drucker-Assemblies gewesen. Die Assembly für Jugend hackt, die Chaos-Patinnen, die Lockpicker und das Sendezentrum, das ist die Podcast-Assembly.
Ich sehe schon, das sind ja ganz verschiedene Sachen. Also vielleicht nochmal, du hast eben gesagt, Jugend hackt, das war also eine spezielle Aktivität, die dort Jugendliche ansprechen sollte, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Jugend hackt, das ist eine Initiative von der OKF, das ist die Open Online Foundation. Und das ist ein Programm, was eigentlich damit angefangen hat, dass einmal jährlich in Berlin so eine Art Hackathon für Jugendliche veranstaltet wurde, wo Jugendliche an so einem Wochenende ein Coding-Projekt bekommen haben. Also es gibt immer unter so ein Motto, wo die dann irgendwas zusammenprogrammieren müssen. Mittlerweile hat es dann so Töchter bekommen. Also es gibt es auch in Hamburg oder woanders. Und die werden mittlerweile zum Kongress vom Chaos Computer Club auch eingeladen. Also nicht komplett finanziert, aber die kriegen halt Vergünstigungen und die OKF kriegt das irgendwie organisiert, dass die Jugendlichen da auch dann sozusagen da teilnehmen können. Und dann sind einfach schon mal Jugendliche auf dem Kongress. Also das ist auch so ein Punkt. Dieser Kongress wird auch immer durchlässiger. Also dort sind halt nicht mehr nur die männlichen, Mitte 20, 30 Jahre alten, vernördeten Technik-Typen, sondern mittlerweile sind da Männer und Frauen und alles, was quasi dazwischen ist, was jünger ist als erwachsen. Also du hast da ganze Familien, die mit ihren Kleinkindern 4 Tage sind. Du hast ältere Leute, also wohl die Älteren vielleicht noch am wenigsten. Also man müsste sagen, die da am wenigsten noch zu sehen sind, sind tatsächlich ältere Menschen und vielleicht tatsächlich auch so interkulturell Leute mit anderen kulturellen oder religiösen, also ich meine, so zumindest sofern man es ihnen ansehen kann, Hintergründe. Es ist schon sehr weiß irgendwie, aber der Wille ist da, das merkt man schon auch an der Eröffnungsrede, die dieses Mal sehr anders war. Man hatte eine schwarze Muslima eingeladen, ein Refugee, die keine explizite Hackerin Hintergrund hat und die einfach auch über die Aufgabe gesprochen hat, die man oder die Verantwortung, die man auch hat, wenn man sozusagen hier so mit diesen Mitteln und in dieser Funktion in der Gesellschaft auftritt. Und das ist auch so eine Botschaft. Also ich glaube, das ist ganz deutlich, da sind einfach mittlerweile sehr viele unterschiedliche Leute auf dem Kongress. Und ich meine, bis jetzt sind wir erstmal nur in den zwei ersten Zwischenebenen gewesen. Also wir waren noch in keiner Kongresssäle, da gibt es mehrere. Und auf den weiteren Ebenen sind auch weiter solche Assemblies zu finden, wo sich diese ganzen Hackervereine und sonstigen Treffs niederlassen. Und die schmücken sich dann auch teilweise so aus. Es ist teilweise sehr, sehr bunt alles. Es ist sehr, sehr spektakulär.
Mhm. Wenn du sagst Assemblies, dann meint das, das ist so eine Art Zusammenkunft. Also da kommen Leute, die an einem bestimmten Thema interessiert sind und da vielleicht auch schon was gemacht haben, die kommen da zusammen und tauschen sich dann auch aus.
Genau, also man muss sich das auch wirklich vorstellen. Also eine Assembly, das kann schon so drei runde Tische sein oder ein runder Tisch sein und dann steht da wie so ein Stammtisch. Hier ist was, das ist Hackspace Darmstadt oder sowas. Oder es gibt auch aus Frankfurt waren Leute da oder es gibt das Raumzeitlabor aus Mannheim. Also das sind solche Vereine oder Initiativen, die sich dort in solchen Assemblies auch verorten. Und da sitzt dann so Tischgemeinschaft an Tischgemeinschaft in riesengroßen Hallen und die machen ganz unterschiedliche, also eigentlich sieht es aus, als würden die arbeiten. Aber die machen auch Sachen, mit denen man was anfangen kann, wenn man vielleicht nicht so IT-affin ist. Also zum Beispiel genau dieses Raumzeitlabor aus Mannheim, die hatten sehr viel so Crafting-Sachen dabei. Also Crafting meint tatsächlich wirklich auch so textile Handarbeit. Mhm. Die hatten zum Beispiel eine Stickmaschine vor Ort und dann konnte man dort Motive einprogrammieren und dann wurde dann vor Ort auf T-Shirts, also zum Beispiel das Logo für den jetzigen Chaos Computer Kongress eingestickt oder sonstige Dinge. Also und es vermischt sich auch bestimmte Kreise. Also früher hatte man weniger gedacht, dass dieses ganze Sticken und Stricken und Basteln so auch an die ganzen Technik-Nerds rangeht. Und da gibt's aber auch mittlerweile sehr, sehr viele Berührungspunkte. Und das ist schon super interessant.
Also kann es sein, dass es sozusagen vielleicht vor 15 Jahren eher noch so war, dass wirklich diese Computer-Nerds den Computer als Hauptgegenstand gesehen haben und damit was gemacht haben. Und das mit einer bestimmten Grundeinstellung, ich sag mal mit einer Attitüde, Herangehensweise das gemacht haben. Aber heute vielleicht die Herangehensweise und die Grundeinstellung viel wichtiger ist. Und man dann vielleicht auch merkt, ey, da ist jemand, der macht, was weiß ich, Wasseraufbereitung mit einfachsten Mitteln. Genau mit derselben Attitüde, dass er sagt, hier, das muss funktionieren, das muss aber klappen, aber egal, es muss nicht super schick sein, sondern funktionieren. Und dann kommt man da auch auf dieser Ebene zusammen. Verstehe ich das richtig?
Ja, mir fällt es ein bisschen schwer zu sagen, wie der CCC vor 15 Jahren war, weil ich mich da noch nicht so für den CCC interessiert habe. Aber das, was ich so miterlebt habe, und ich gucke da vielleicht, also ich noch nicht so lang, vielleicht seit 2005 so ein bisschen auf den Chaos Computer Kongress, ich kann nur sagen, was in den zwei Kongressen sich schon verändert hat, allein schon zwischen dem 29C3 und dem 32C3 habe ich das Gefühl gehabt, dass einfach sehr viel, also so ganz plakativ einfach mehr Frauen da waren. Mhm. Also es sind bestimmt immer noch sehr viel weniger Frauen als Männer da, aber es ist schon anders als noch vor ein paar Jahren. Und dazwischen halt auch sehr viel mehr. Also du hast halt auch Männer, die den Röcken rumrennen oder Leute, die einfach sehr bunter unterwegs waren und auch gar nicht so einfach zuzuordnen waren. Und auch diese Diskussionen, die sind einfach sehr viel, als ich beim 29C3 war, da gab es so Creeper-Cards, da hat man sich so abgemahnt gegen sexistisches Verhalten. Das muss
schon ein bisschen gruselig gewesen sein.
Ja, und ich glaube auch auf allen Fronten, also sowohl im Guten als im Schlechten. Und das war bestimmt nicht so angenehm. Ich fand das auch irgendwie irritierend. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat sowas durchaus Nachwirkungen. Also es gibt bestimmt solche Sensibilitäten, die dadurch erst geweckt worden sind. Andere Leute, die sich vielleicht auf die Füße getreten fühlen. Und trotzdem, so unangenehm manchmal solche Aushandlungsprozesse sind, bewirken die aber auch was. Also und das habe ich schon das Gefühl, also dieses durchlässigere, diffuser sein. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also sowohl für so ein Club als auch für die Gesellschaft ist das wichtig, dass es da so Durchlässigkeiten gibt.
Also mit den Creeper Cards, das muss man vielleicht kurz erklären, das waren so kleine Kärtchen, was weiß ich, so groß wie Visitenkarten oder so, wo man jemanden, wenn man der Meinung war, der hat sich da jetzt ungebührlich verhalten, dem das auch so signalisieren konnte, in welcher Art und Weise, ohne vielleicht jetzt den Mut aufbringen zu müssen, seine persönliche Diskussion zu starten, das ist ja nicht jedermanns Sache, aber das war so war so ein kleines Kärtchen, mit dem man auch signalisieren konnte, das gebe ich dem jetzt. Und dann hat er vielleicht einen Hinweis darauf, dass das, was er da gerade gemacht hat, jemand anders in seiner Befindlichkeit gestört hat.
Genau, und ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Illusion zu glauben, dass das sozusagen dann doch so unpersönlich wäre, das sozusagen zu entpersonalisieren. Ja. Weil wenn die, also ich meine, oft wurden die halt gerade ausgeteilt, wenn es sozusagen um so Sexismen oder so Gender-Debatten oder wo man das Gefühl hat, hier ist jemand und tut so ein Machismo irgendwie ausleben. Und also wenn jetzt tatsächlich jetzt jemand, der sehr, sehr, sehr unsensibel gerade über irgendwas sich geäußert hat, so eine Karte kriegt, dann ist er halt auch erstmal irritiert. Und es hat nicht unbedingt dazu geführt, dass Dinge geklärt wurden, sondern es hat eher dazu geführt zu so einer Emotionalisierung. Und das, also man konnte diese Dinge gar nicht so richtig vor Ort klären. Das war eher, also das hat eher so was Abmahnendes gehabt, obwohl der Grund, warum es sie wahrscheinlich gibt, für mich durchaus, also manchmal auch nachvollziehbar war, weil vielleicht das Gegenüber gar nicht weiß, was einen selbst halt verletzt oder wo man sich irgendwie komisch angesprochen fühlt, als Frau oder als Trans oder was immer man halt ist, ja, oder sie. Mhm.
Gut, aber das ist ja auch ein Ding der Vergangenheit insofern, als dass es da inzwischen mehr Kommunikation gibt. Und ist dein Eindruck jetzt eher, also nach dem Henne-Ei-Problem gefragt, ist die Kommunikation jetzt vielleicht verbessert, weil da mehr Frauen sind, oder sind da mehr Frauen, weil die Kommunikation da besser läuft?
Keine Ahnung, also ich meine, das ist einfach jetzt schon wieder ein paar Jahre vergangen und der Chaos Computer Club hat auch einfach durch die politischen Geschehnisse in den letzten Jahren, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Funktion. Also vielleicht ist nicht die Funktion eine andere, aber eine andere Sichtbarkeit, und dann sind auch vielleicht mehr andere, also auch mittlerweile andere Leute auch dabei, oder es kommen auch jüngere Leute bei. Es gibt sowas wie auch so ein, also dass sich auch natürlich Generationen abwechseln, also das hat alles möglicherweise damit zu tun. Ich finde es auf jeden Fall, also ich habe es auch schon vor ein paar Jahren, als ich da war, als angenehm gefunden, und ich finde es heute noch angenehmer. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat oder sie die Möglichkeit, gerade zwischen den Jahren in Hamburg zu sein, das zu machen. Also dahin zu gehen, wenn es erstmal nur für einen Tag ist, nicht die ganzen 4 Tage, und sich da mal drauf einzulassen. Und das gibt ja auch so, also es gibt zum Beispiel auch so Möglichkeiten, es gibt einen Junghacker-Tag, wo man auch einfach mal mit Kindern dahin gehen kann, und das, wenn man sich da anmeldet, kriegt man dann sogar einen kostenfreien Eintritt. Allerdings waren auch dieses Jahr alle Plätze relativ schnell weg. Der Kongress war generell relativ schnell ausverkauft. Also das gab es irgendwie so einen Slot von 1 bis 2 Wochen, danach waren alle Tickets weg. Aber das ist schon toll, ja. Also und ich glaube, die meisten, die da waren, haben da auch eine sehr, sehr positive Erfahrung gehabt. Also
ja. Gut, also wir werden uns das nochmal ein bisschen angucken. Wir werden uns auch nochmal ein bisschen angucken, was du konkret gemacht hast. Das ist ein ganz weites Feld, und letzten Endes, es ist ein Hacker-Event. Also da geht es viel um Hardware und um Software. Das ist nach wie vor ja der Kernfokus. Wir haben uns mal ein bisschen geguckt, was da so gelaufen ist. Tatsächlich sind die allermeisten Vorträge, die hier gehalten wurden, inzwischen auch online verfügbar. Wenn ihr guckt auf der Seite media.ccc.de, werdet ihr da also unter dem Kürzel 32C3, also dem letzten, jüngsten Kongress, werdet ihr also die Vorträge sehen, zum Download, zum direkt im Browser gucken, also ist eine relativ einfache Sache. Wir haben uns mal ein bisschen umgeguckt, was es da so gibt. Und da gibt es zum Beispiel eine Sache, die fand ich jetzt relativ interessant, weil die sozusagen erstmal jetzt so kein Technikthema ist, aber doch ganz klar auch mit Informationen zu tun hat. Mit Informationsverarbeitung, mit Informations, wie soll ich sagen, dem Zusammenhalten von Informationen, vielleicht auch dem Abgrenzen und dem Geheimhalten von oder nicht rausrücken von Informationen. Und zwar, es gibt ja inzwischen das Informationsfreiheitsgesetz, das im Prinzip dafür da ist, dass Bürger von Behörden Informationen erhalten können und darauf ein Anrecht haben, wie sich zum Beispiel bestimmte interne Statistiken der Behörden zum Beispiel entwickeln, oder wie überhaupt die Zahlen sind. Was machen die Behörden wirklich im Detail? Weil wir sehen ja oft, oder wir sehen manchmal nur einen Pressesprecher oder eine Pressekonferenz, wo eine Behörde dann sagt, ja, wir haben das so und so gemacht. Aber wie es dazu gekommen ist, wie da die genaueren Verknüpfungen sind oder an welchen Projekten überhaupt gearbeitet wird, Das ist teilweise nicht so transparent. Teilweise ist es sehr mühselig, an diese Informationen ranzukommen, eben weil die Behörden sich da auch ein bisschen bedeckt halten und denken, naja, das ist unsere Sache, das ist im extremsten Fall ein Amtsgeheimnis, also das noch existiert und auch dafür sorgt, dass bestimmte Sachen bei den Behörden bleiben, aber viele andere Informationen könnten schon frei verfügbar werden. Es gab jetzt zum Beispiel einen Vortrag mit dem Titel Krypto ist Abwehr, IFG ist Angriff. Naja, also mit Krypto meint man jetzt Verschlüsselung von Daten, sozusagen eine Privatsphäre aufrechtzuerhalten, die dadurch gekennzeichnet ist, dass auch Fernkommunikation, elektronische Fernkommunikation verschlüsselt ist und eben nicht abhörbar ist, weder durch den Nachbar, noch durch Firmen, noch durch staatliche Institutionen. Aber das ist auch wirklich ein defensiver Vorgang. Der ist notwendig, aber defensiv. Das Informationsfreiheitsgesetz ist jetzt im Prinzip ein Versuch, Informationen auch von den Behörden freizukriegen. Das heißt, wir hören jetzt mal ein bisschen rein in einen Beitrag, in einen Vortrag, da hören wir den Arne Semsrott. Fragdenstaat.de ist die, die Webseite, die auch ein bisschen dahinter steht, wo eben auch nachzugucken ist, was haben die alles schon frei bekommen, was haben die alles schon ausgegraben und mit dem Informationsfreiheitsgesetz rausbekommen. Wir hören uns jetzt erstmal an, was der Arne sagt, wie das prinzipiell funktioniert.
Davor aber nochmal ganz kurz, worum geht's eigentlich genau bei Informationsfreiheit? Ich glaube, es geht vor allem darum, es geht um Herrschaftswissen. Herrschaftswissen bedeutet, dass nur wenige Personen in der Verwaltung, in den Regierungen Zugang haben zu Informationen. Und mit dem Informationsfreiheitsgesetz haben wir die Möglichkeit, diese Informationen zu bekommen. Das heißt, wir können dieses Herrschaftswissen, das nur wenigen zugänglich ist, uns allen zugänglich machen. Und dazu ist das Informationsfreiheitsgesetz ein sehr gutes Werkzeug. Damit können wir nicht an alles ran, an die Geheimdienste kommen wir damit nicht ran, aber an so gut wie alle anderen Behörden schon. Und diese Informationsfreiheitsgesetze, die gibt es auf Bundesebene und in den meisten Bundesländern. Allerdings noch nicht in allen, weiterhin nicht. Es gibt kein IFG in Niedersachsen, in Sachsen, in Hessen und in Bayern. Allerdings sind sie auch dort geplant, zumindest in den meisten Ländern. In Niedersachsen steht es im Koalitionsvertrag, in Sachsen steht es im Koalitionsvertrag. Und das ist wohlgemerkt ein Land, das schwarz-rot regiert wird jetzt. In Hessen steht es auch im Koalitionsvertrag, wobei man da sagen muss, dass die Grünen Interesse an dem Thema verloren haben, seit sie in der Regierung sind. In Rheinland-Pfalz wird es jetzt ein Transparenzgesetz geben, wie in Hamburg. Ein Transparenzgesetz, quasi die Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes, wo man nicht nur Informationen anfragen kann, sondern wo die Verwaltung von sich aus schon proaktiv die meisten wichtigen Dokumente auf ein Online-Portal stellt. Das heißt zum Beispiel wichtige Verträge über einen bestimmten Wert, die werden dann schon proaktiv veröffentlicht und man muss sie nicht erst noch anfragen. Ja, genau. Das soll jetzt auch bald in Thüringen kommen, das heißt, da gibt's so ein Momentum, da gibt's auf jeden Fall Weiterentwicklung. Das einzige wirklich rot-rote Bundesland da, das ist Bayern und das wird Bayern auch sicherlich bleiben in den nächsten Jahrzehnten. Allerdings, auch da gibt's ein bisschen Hoffnung, denn sehr viele Kommunen, insgesamt 70 Kommunen, haben sich inzwischen schon selbst Informationsfreiheitssatzungen gegeben. Das heißt, all die großen Städte, München, Regensburg und wie sie alle heißen, die haben inzwischen eine eigene Informationsfreiheitssatzung. Das heißt, wenn man dort lebt, kann man sich auch dort die Informationen besorgen. Und auch ein kleiner Ort namens Bad Aibling hat eine Informationsfreiheitssatzung, das nur am Rande.
Jo, also ihr hört schon ein bisschen, was die Jungs und Mädels dort machen und wie das funktioniert. Für alle, die nicht wissen, Bad Aibling, das ist natürlich insofern ein bekannter Ort, weil dort einige Antennen sind, die Satellitenkommunikation abhören, beziehungsweise auch Nachrichtendienste stationiert sind. Natürlich ist jetzt ein bisschen die Frage, wir haben ein bisschen weiter in den Vortrag reingehört, was ist denn da bis jetzt so ein bisschen mal rausgekommen? Also gibt's denn auch schon konkrete Beispiele, wo man sehen kann, das hat eine Wirkung, was die Leute da machen, im Sinne von Dokumente und Informationen frei zu bekommen? Also der Arne erzählt noch ein bisschen weiter, was sie da bis jetzt gemacht haben.
Und damit kommen wir ein bisschen zu einem kleinen Rückblick. Was für Erfolge hatten wir dieses Jahr? Zum Beispiel die Bundeswehr. Die Bundeswehr, die hat ja eine neue Kampagne. Die Bundeswehr hat eine neue Kampagne, die über 10 Millionen Euro gekostet hat. Macht was wirklich zählt. Irgendwie so, mit der sie versuchen, neue Rekruten zu gewinnen. Und wir haben dann einfach mal angefragt, wo haben sie denn in Berlin eigentlich diese ganzen Poster aufgehängt? Haben dann 60 Word-Seiten bekommen darüber, wo diese ganzen Poster hängen. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, gibt es drei Bereiche, in denen vor allem plakatiert wurde. Und der eine Bereich, das sind Schulen, und zwar nicht irgendwelche Schulen, sondern Gymnasien, um Gymnasien herum. Der zweite Bereich sind die Unis, um alle Unis herum. Und der dritte Bereich, das sind McFit-Fitnessstudios. Das bedeutet, wenn man in Berlin ist und so ein Poster sieht, dann ist man entweder in der Nähe von einer Bildungseinrichtung oder in der Nähe von einem Fitnessstudio. Oder beides. Dann weiter, zum Beispiel das hier. Dieses Jahr gab es den historischen ersten Wiederbesuch von einem deutschen Minister im Iran. Und das war der Wirtschaftsminister Gabriel, der als erster dahin geflogen ist. Und der hatte dann natürlich auch in seiner Regierungsmaschine so einige andere Lobbyisten mit dabei. Und wir haben mal angefragt, wer da so mitgeflogen ist. Und das ist im Prinzip das Who is Who der deutschen Industrie. Vom BDI über BASF, Bombardier, die machen Verkehr. Daimler, Siemens, Volkswagen und ThyssenKrupp ist auch dabei. Das ist zum Beispiel was wir noch viel, viel mehr machen müssen. Wir alle mal ein bisschen nachfragen, wo im Ausland eigentlich die Unternehmen auf dem Regierungsticket mitfahren. Was weiteres, das G7-Logo, da hat Abgeordnetenwatch bei uns mal nachgefragt über unsere Plattform, wie viel das eigentlich gekostet hat, dieses Logo zu erstellen. Und da stellt sich raus, knapp 80.000 Euro hat es gekostet, um dieses Logo da oben zu machen. Das hat ein bisschen mehr gekostet, weil sie zuerst ein G8-Logo entwickelt haben. Dann haben sie Russland rausgeschmissen, dann war es nur noch G7. Und ich glaube, das erklärt auch ganz gut, warum da in der Mitte, das sind ja 7 Stränge nach oben, warum in der Mitte so ein kleines Loch ist. Das war wahrscheinlich mal Russland. Dann das hier. Malte Schwitz hat angefragt beim Wirtschaftsministerium nach der internen Korrespondenz zu Dieter Gorni. Dieter Gorni, der Cheflobbyist der Musikindustrie und Urheberrechtslobbyist, der ist neuerdings auch Botschafter für digitale Ökonomie beim Wirtschaftsministerium. Und da hat Malte Schwitz einfach mal angefragt, was es dazu denn für internen Briefverkehr im Ministerium gab. Hat 80 Seiten bekommen und daraus geht dann hervor, dass im Prinzip von Anfang an nur klar war, dass Dieter Gorni eine öffentliche Aufgabe kriegen soll für das Wirtschaftsministerium, aber nicht klar war, was genau er machen sollte. Und dann steht in diesen Mails, ja, was sollen wir denn jetzt nun eigentlich machen mit ihm? Und letztlich kam dabei raus, dass sie an Gorni geschrieben haben, dass Gorni sich einfach selbst einen Geschäftsbereich zusammenschreiben soll. Damit ist er dann herangetreten ans Wirtschaftsministerium, hat genau diesen Bereich bekommen und jetzt ist er Botschafter. Das ist auch so ein Bereich, den man noch viel stärker nutzen kann, interne Mails, interne Korrespondenzen von Ministerien herauszufragen. Und dann ein weiteres großes Highlight, Bundesverwaltungsgericht, die hatten ein Urteil dieses Jahr zum wissenschaftlichen Dienst. Der wissenschaftliche Dienst im Bundestag macht jedes Jahr 1.500 bis 2.000 Ausarbeitungen, Gutachten für Bundestagsabgeordnete und die Bundestagsarbeit. Und nach diesem Urteil können wir auch diese Gutachten bekommen. Das heißt, neuerdings können wir zum Beispiel das Gutachten zum Leistungsschutzrecht, das interne, anfragen. Das ist übrigens dieses Leistungsschutzrecht, das ist illegal. Dann zur Pkw-Maut, die ist illegal, stand da drin. Dann zur Vorratsdatenspeicherung, die ist illegal. Dann
Jo, also das sind jetzt ein paar konkrete Sachen, die wir jetzt gehört haben, aber die Frage ist natürlich insgesamt, wie kann das weitergehen? Was kann man erreichen? Was ist denn jetzt wirklich möglich, wenn man die Möglichkeiten des Informationsfreiheitsgesetzes oder eben auch, ja, wenn viele Leute sich damit beschäftigen, was kann man wirklich erreichen? Die Frage ist also ein bisschen wirklich, wie sieht die Zukunft aus? Was kann noch passieren? Was sind die nächsten Schritte? Der Arne erzählt da auch noch mal ein bisschen was drüber. Hören wir uns an.
Da haben wir uns gedacht, da müssen wir ein bisschen was tun. Und haben zusätzlich zu fragdenstaat.de jetzt eine neue Plattform aufgesetzt, nämlich Verklagt den Staat. Und die Website ist noch nicht besonders groß, aber das Ziel ist, dass wir da eine Datenbank, eine große Website schaffen, in der wir alle wichtigen Informationen zu Klagen im Informationsfreiheitsrecht sammeln. Es gibt zum Beispiel eine große Datenbank, die schon vom Landesdatenschutzbeauftragten in Brandenburg zusammengetragen wurde, da knapp 600 Gerichtsentscheidungen zu dem Thema zusammengetragen sind. Es gibt unsere Mailingliste, auf der einige Experten zu dem Thema sind. Wir bieten an, euch beim Fundraising zu helfen, wenn ihr so eine Klage machen wollt. Was kostet gewöhnlich so eine Klage zum Beispiel? Vor dem Verwaltungsgericht kommt man in der Regel, wenn man sich nicht von einem Anwalt vertreten lässt, mit 400-500 Euro aus. Wenn man es mit Anwalt macht, ist man dann vielleicht bei 1.400 Euro. Aber die Verwaltungsgerichte, die helfen einem auch bei solchen Klagen und wir wollen das sehr gerne auch tun. Und ich glaube, dass diese Klagen auch ein sehr wichtiges Narrativ sind. Das hatte ich am Anfang angesprochen. Wenn man klagt, dann wird klar, worum es geht. Und wenn wir vor Gericht ziehen, dann ist klar, es geht um ein Recht, das wir haben. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die man sehr gut erzählen kann. Wenn wir gegen den Bundestag klagen, der Bundestag will etwas nicht herausrücken, aber wir ziehen vor Gericht, dann ist das etwas, was auch in den Medien vorkommen wird. Dann ist das etwas, was uns allen weiterhelfen wird, dieses klare Narrativ von Herrschaftswissen, das wir für alle zugänglich machen wollen, zu etablieren. Deswegen ist der neue Slogan nicht nur frag den Staat, sondern frag den Staat und dann verklagt den Staat.
Dankeschön. Jo, also so schaut's aus. Fragdenstaat.de. Guckt einfach die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben können. Wir werden sowieso alle Links und Webseiten, über die wir jetzt schon angesprochen haben, die werden wir sowieso noch auf unserer Webseite dann auch nochmal in den Shownotes zur Verfügung haben. Ihr wisst ja, absmagazin.de, das ist eure Webseite, wo ihr alle Beiträge nachhören könnt. Inzwischen sind das ja schon, ich bin gerade dabei, noch 2013 alles nochmal rückwirkend online zu stellen. Also da wird es auch noch bis in 2011 was geben. Lasst euch überraschen. Aber jetzt ganz konkret, CCC 32C3, lauter Kürzel, also Chaos Communication Congress, der 32. Chaos Communication Congress in Hamburg. Ich habe hier ein Studiogast, die Tine. Schön, dass du da bist. Wir unterhalten uns ein bisschen, was du dort gemacht hast. Du warst dort engagiert im Sendegate. Was ist denn bitte das Sendegate?
Eigentlich ein Sendezentrum, aber es wäre vielleicht schön, gleich auf was zum Sendegate zu sagen. Das Sendegate ist nämlich ein Forum für Podcaster und Podcasterinnen, die sich sozusagen deutschlandweit dort treffen und austauschen können. Und das findet man auch unter sendegate.org. Also da kann man alles Mögliche zu Podcasten erfahren. Und das ist vielleicht auch hier ganz gut angebracht, weil dort gibt es allein einen Kanal, wo alle Podcast-Aufnahmen, die während des Kongresses gemacht wurden, sind, versammelt werden. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die dort mit Aufnahmegeräten unterwegs waren oder die dort das Angebot des Sendezentrums, das ist der Ort, wo ich ganz stark oder ganz viel war, in Anspruch genommen haben. Das Sendezentrum ist auch eine Assembly gewesen für Podcaster, also Podcaster, quasi das, was sie hier bei Radio X machen, nur sehr viel stärker im Internet als abonnierbare Audiodatei. Dort gab es dann auch so fest installierte Podcast-Tische, Aufnahmetische, wo man permanent auch Sendungen, also wie hier Radiosendungen, dann halt Online-Streaming machen konnte. Und da finden sich ganz unterschiedliche Blicke auf den Kongress. Also da sind auch unterschiedliche Leute unterwegs gewesen. Und dieses Sendezentrum wird auch von den gleichen Leuten gemacht, die auch im Sendegate unterwegs sind, die auch zweimal im Jahr den Podcast-Workshop in Berlin veranstalten. Das ist zum einen der Tim Pritlov und Ralf Strohmann und Claudia Stockmann. Oh Gott. Und Claudia Krell und der Dennis und so ein paar Leute, die halt einfach auch schon seit längerem aktiv sind. Und man kann ja nicht nur live aufnehmen, sondern es gibt auch dort so ganz viele Tische, wo man sich auch hinsetzen kann. Das heißt, wenn man Podcaster ist, hat man dort so ein temporäres Zuhause, wo man seinen Koffer erstmal hinschmeißen kann oder seinen Laptop aufpackt und auch andere Leute trifft, die das Gleiche machen wie man selbst. Und es gibt auch gleichzeitig Live-Podcasting. Das heißt, man hat auch eine kleine Bühne gehabt und mit Publikum. Und die die Stimmen, die man sonst so aus dem Internet oder aus seinem Handy kennt, wenn man sich die anhört, die waren dann halt live auf der Bühne und haben vor Ort dann halt zu Themen berichtet oder so tatsächlich auch ein bisschen mehr Show gemacht. Mhm. Und da war ich halt aktiv. Und zum einen, weil ich halt selbst einen Podcast habe. Das ist ein Podcast zu Bildung und Kultur und Wissenschaft. Der heißt Kulturkapital. Und ich war dort insbesondere im Podcast Patinnen Programm. Das hört sich jetzt so groß an. Aber es gab sowas wie Podcast-Patinnen und da war ich aktiv.
Wen habt ihr da bepartet? Also, oder?
Genau, also wir waren die Mentoren und Mentorinnen. Es ist ein bisschen so eine Anlehnung an die Chaos-Patinnen.
Ich glaube, Chaos-Patinnen ist genau. Der Begriff. Das ist genau. So für Neueinsteiger.
Genau.
Jemand, der ein bisschen an der Hand führt, oder?
Ja, also das ist so ein Erstlingsprogramm, wo man in dem Kongress, der ja vielleicht auch sehr verwirrend und groß wirken mag, dann kriegt man halt auch so einen Mentor und man wird einmal so quer über den Kongress geführt und kann aber auch jederzeit dort wieder zurückkommen, sich dort niederlassen. Und die Podcast-Paten haben so ein bisschen ähnlichen Idee. Es gibt sehr viele Hörer auch von Podcasts und wenn man lang genug Podcasts hört, wächst unter Umständen der Wunsch, dass man selber einen machen möchte. Und aber wie fängt man da an? Mit was nehme ich auf? Was für eine Idee habe ich? Über was kann ich sprechen? Für was bin ich Experte? Wen kenne ich, mit dem ich mich unterhalten könnte? Wie teuer ist es überhaupt? Wie bringe ich das ins Internet rein? Also ganz viele Fragen. Und das Podcast-Paten-Programm hatte erstmal so einen Termin, wo man sich kennenlernen konnte. Und dann hatte man so lauter kleine auch so Slots, wo die Leute wiederkommen konnten und auch erzählt haben, was für Podcasts sie denn gerne gründen würden, was für eine Idee sie haben. Und haben auch nochmal konkret benannt, wo es bei Ihnen jetzt am meisten hakt. Das ist eher so inhaltlich, so ein Konzept oder ist eher das Problem in der Technik. Das konnte man erstmal so in einer Runde besprechen. Und dann gab es aber auch einzelne Podcaster und Podcasterinnen immer vor Ort, die auch vorher schon gesagt hatten, und das war genau organisiert im Sendegate, in diesem Forum. Und da gab es dann auch schon so 1:1-Betreuung zum Teil. Oder es gab einzelne Podcast-Neulinge, die dann auch mit in schon organisierte Podcast-Runden am Podcastertisch sozusagen mit reingesprungen sind, gleich podcasten durften und sich das erstmal auch ausprobiert haben. Und das ist auch ein Projekt, da bin ich auch gar nicht die Initiatorin von, sondern das ist ganz stark der Daniel Messmer, der hat auch einen Podcast, ehemals die Stimmen der Kulturwissenschaft und jetzt Zeitensprünge, müsste ich nochmal nachgucken. Und auch Coding History, also so im Spannungsfeld zwischen Geschichte und Technik. Und der ist da auch ganz aktiv. Ich habe da ganz viel geholfen, auch die Nele Heise und auch ganz, ganz viele andere, die dort auch vor Ort waren und sich um Neulinge gekümmert haben. Und zusätzlich gab es am Junghackertag auch einen Jung-Podcasterinnen-Workshop. Das heißt, für 2 Stunden lang hatten wir so 3 Hands-on-Stationen, eine eher so mit Apps zum Aufnehmen, dann tatsächlich so eine Interviewstation, auch so ähnlich wie wir hier jetzt sitzen, nur mit so Headsets und einem Aufnahmegerät in der Mitte und eine 3. Station, da konnte man dann die Dinge, die man aufgenommen hatte, auch gleich schneiden am Laptop und da haben wir dann dort 2 Stunden lang Kinder zwischen 8 und 13 gehabt, die dann erstmal so Field Recordings mit dem iPad gemacht haben und dann Interviews und dann auch geschnitten haben und das war aber auch erstmal sehr, sehr testhaft, weil wir das ja vorher noch nie gemacht haben und auch gar nicht wussten, wie viele Leute da kommen werden. Und das war aber ganz gut, so eine ganz positive Erfahrung.
Mhm. Gut, du brauchst ja für jede, ich sag mal, für jede Zielgruppe oder zum Beispiel Altersstufe natürlich Methoden, die da gut laufen. Das muss man vielleicht ein bisschen ausprobieren oder sich mit Leuten unterhalten, die das auch ständig machen. Aber dann kann man natürlich auch so eine Sache, die vielleicht auch für Erwachsene eine Herausforderung ist, aber auch so gestalten, dass das für Kinder oder Jugendliche dann auch eine spannende Sache wird und das gut funktioniert und gute Ergebnisse dabei rauskommen. Wenn ich so ein bisschen höre, dann geht es ja wirklich da auch ums Selbermachen. Also das ist jetzt weniger wie so ein Vortrag, wo man jetzt was geboten bekommt und sich das anhören kann, sondern da wirklich die Leute vor Ort können da, ja, wie soll ich sagen, selber Hand anlegen und selber was machen und auch eigene Initiative entwickeln. Sehe ich das richtig?
Also das gab es im Sendezentrum, so wie du es gerade auch geschildert hast. Man kann selber was machen, indem man halt mit Leuten, die da schon podcasten, sich zusammensetzen, sich Sachen zeigen lässt, Sachen selbst ausprobiert oder an diesem Podcaster-Tisch, da gab es schon vorher so Slots, wo man sich auch den reservieren konnte und einfach aufnehmen konnte. Das war alles schon fertig vorbereitet. Aber das ist auch typisch für den Kongress. Also man kann an verschiedenen Orten, wird einfach gemacht. Also es wird 3D gedruckt, es wird gelötet, gelochpickt. Also dieses Selbertun ist irgendwie auch sehr, sehr typisch für den Kongress. Und da passte das dann auch in diesen Geist natürlich sehr, sehr gut hinzu. Und nichtsdestotrotz, dass wir diesen Podcaster-Tisch waren ja auch viele Leute mit ihren eigenen Geräten unterwegs und haben sich all das, was es da sonst noch gibt, was wir jetzt gar nicht dazu gekommen sind, uns auch noch drüber zu sprechen. Die Seidenstraße, also eine Rohrpost, die quer durchs Gebäude geht, eine Cocktail-Slush-Maschine, also alles Mögliche, was man sonst noch so erleben konnte, kann man ja auch mit Audio einfangen und versuchen, das auch nach außen zu vermitteln, was man da so erleben kann. Und ich finde es was ganz, ganz, ganz Wichtiges, dass es die Möglichkeit gibt, dass man Leute ermöglicht, das selber zu machen. Also selber Eindrücke festzuhalten und auch unterschiedlichen Leuten die Stimme gibt, von ihrer Perspektive aus zu berichten.
Mensch, 1000 super, 10.000, 20.000 interessante Sachen. Also wir können ja glatt jetzt noch eine Stunde drüber reden und werden dann immer noch nicht zu Ende. Ihr könnt mal das, was ihr jetzt hört, auf absmagazin.de nachhören. Du sagst, du machst auch eigene Projekte. Wo kann man die finden?
Habe ich, glaube ich, eben schon mal kurz erwähnt. Kulturkapital.org. Das ist genau dieser Kulturbildungspodcast von mir. Mhm. Und ansonsten findet man noch viel, viel mehr solche Projekte, zumindest was Podcasting angeht, auf dem Sendegate, diesem Forum für Podcaster und Podcasterinnen.
Also, wir werden uns das noch ein bisschen genauer angucken. Danke, dass du da warst.
Darf ich noch eine Sache kurz sagen?
Natürlich.
Es gibt natürlich auch eine lokale Vereinigung von Podcasterinnen und Podcaster, das ist der Pod-Äppler. Die treffen sich morgen am 7. Januar im Henscheid um 19 Uhr und wir freuen uns auch über Neulinge und auch Hörer und Hörerinnen. Und die haben einen Tumblr, Pod-Äppler-Tumblr, da kann man auch immer wieder neue treffen und auch Workshops sich angucken. Da sind ganz viele Podcaster und Podcasterinnen aus Frankfurt, Darmstadt, Mainz versammelt.
Ja, super. Also, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr das ABS-Magazin eingeschaltet habt, hier bei Radio X, eurem Frankfurter Lokalradio. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik und dann sind wir auch soweit. Das war wieder das ABS-Magazin, mittwochs 16 bis 17 Uhr. Bis dann, macht's gut.